Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Goldkind-Podcasts. Mein Name ist Daniel Fürk und ich spreche heute mit Jonas Lutz und Tobias Schessel. Die beiden sind Teil der Initiative Digital Streetwork Bayern und ergänzen Streetwork im digitalen Raum. Jonas ist Projektkoordinator und Tobias Streetworker. Ich wollte von den beiden wissen, wie Streetwork im digitalen Raum funktioniert und wie sie damit vor allem Kindern und Jugendlichen auch in schwierigen Situationen helfen können.
Das Zusammenleben ist nicht immer einfach. Besonders in Familien kann es immer wieder einmal schwierig werden. Das ist auch ganz normal. Im Goldkind-Podcast finden wir mit euch gemeinsam heraus, ab wann es nicht mehr in Ordnung ist, wann Grenzen überschritten werden und wie man sich in solchen Situationen helfen kann.
Lieber Jonas, lieber Tobias, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier zusammenschalten können, um über Digital Streetwork zu reden und was das überhaupt ist, was ihr damit macht, wie ihr damit helfen könnt und so weiter. Aber erstmal herzlich willkommen.
Ja, danke. Freue mich, dass ich dabei sein darf.
Auch vielen Dank. Freut mich, dass wir da heute mit dabei sein dürfen und euch ein bisschen was zu unserem Projekt erzählen dürfen.
Ja, Jonas, vielleicht erzählst du uns zum Einstieg einfach mal eben, wie es überhaupt zu Digital Streetwork kam. Wie ist die Idee dazu entstanden? Ich glaube, wir wissen alle grob, was quasi die klassische Streetwork macht. Was ist denn die digitale Version davon?
Also das ist eine Frage, die kann man ein bisschen kürzer beantworten und ein bisschen ausführlicher. Die kurze Fassung ist, wie ist denn eigentlich unser Projekt entstanden? Und Digital Streetwork ist Baustein eines vom Ministerrat beschlossenen Aktionsplans Jugend, also eine außerschulische Unterstützungsmaßnahme für junge Menschen. Und jetzt kommt der anstoßgebende Punkt während und auch nach der Corona-Pandemie. Und wir wurden dann vom Bayerischen Sozialministerium mit der Umsetzung dieses Projekts beauftragt, also eigentlich erstmal mit der Erarbeitung des Konzepts und dann mit der Umsetzung. Und Projektträger ist der Bayerische Jugendring. Die lange Fassung ist, dass die, soweit ich das weiß, ist so die Grundidee oder der Ursprung von Digital Streetwork irgendwann zwischen 2000 und 2010 in Skandinavien, in Schweden, wo diese Grundidee oder dieses Grundkonzept entwickelt wurde, dass ja auch Menschen, die mit Jugendlichen professionell arbeiten, also Youth Workers, halt auch eben in digitale Lebenswelten aktiv sein sollten. Genau, das ist natürlich noch ein bisschen aus einer anderen Zeit. Also da ging es zum Beispiel noch um den MSN Messenger, den jetzt ja heute niemand mehr benutzen würde. Aber ich glaube, das ist so der grobe Ursprung hinter dieser Idee. In Deutschland wurde das dann oder dieses Konzept dann aufgegriffen von Berliner Projekten im Rahmen einer Extremismusprävention. Und diesen themenoffenen Ansatz, den wir hier mit unserem Digital Streetwork verfolgen, genau, den gibt's eben seit 2021. Wie es dazu kam, habe ich ja gerade schon mal kurz skizziert.
Tobias, du als Digital Streetworker, wie sieht denn deine Arbeit ganz konkret aus?
Also ganz konkret sieht meine Arbeit und die auch von all meinen Kollegen und Kolleginnen im Team so aus, dass wir aufsuchend in digitalen Lebenswelten von jungen Menschen mit dabei sind. Das heißt, wir gehen in bereits bestehende Strukturen rein, in Discord-Server, in Jodel, in sonstige Plattformen, die wir eben da bespielen. Wir sind auf eigentlich so gut wie allen jugendrelevanten Social-Media-Plattformen aktiv und sind dort in erster Linie mal präsent und so ansprechbar für junge Menschen, immer natürlich erkennbar als Mitarbeitende von unserem Projekt. Also wir fliegen nicht irgendwie da unter dem Radar und inkognito oder sowas, sondern es ist immer ganz klar über Profilbild, über Namensgebung etc. gekennzeichnet, dass wir zu diesem Projekt dazugehören. Das versuchen wir auch möglichst gut zu verifizieren, zum Beispiel über Zusammenarbeit mit den Plattformen selber, aber auch über so Sachen, dass wir zum Beispiel auf unseren Profilen immer nochmal auf unserer Homepage verlinken, wo dann diese Profile wiederum hinterlegt sind, sodass man da immer nochmal eine Brücke schlagen kann und eben schauen kann, ob dieses Profil da wirklich zu diesem oder zu unserem Projekt dazu gehört. Genau, und auf diesen Plattformen sind wir aktiv, gehen teilweise aktiv, teilweise passiv auf junge Menschen zu und sind ansprechbar für alle jugendrelevanten Themen, die halt so in der Lebensphase Jugend aufkommen können. Das geht von Liebeskummer über Probleme in der Familie, in der Schule, Ausbildungsplatz suche oder was für eine Ausbildung oder was für ein Studium oder was möchte ich überhaupt mit meinem Leben anfangen in Zukunft, bis hin zu schwierigeren Themen in den Bereich psychische Gesundheit rein, in all seinen Facetten. Also das ist ein sehr, sehr breites Spektrum, was da an Themen auf uns zukommt.
Hast du das Gefühl, dass die Leute, also Jugendlichen, die Kinder, die da mit euch kommunizieren, aufgrund der Tatsache, dass es digital und virtuell ist, vielleicht ein bisschen offener sind, weniger Berührungsängste haben, weil es ja irgendwie doch nicht so diese direkte physische Konfrontation mit einer anderen Person ist, sondern es irgendwie ja immer durch den Bildschirm geht?
Ja, auf jeden Fall. Also das war ein Gedanke, den wir auch zu Projektstart im September 21 auch schon hatten, weil wir eben keine Erfahrungswerte dazu hatten. Da sind wir natürlich ohne großes Vorwissen gestartet mit unserem Projekt und hatten auch vorher uns überlegt, wie werden wir denn da aufgenommen? Ist das eher wohlwollend? Trifft es auf Zuspruch oder werden wir da eher negativ wahrgenommen im Sinne von, wir kontrollieren jetzt das Internet, wir sind die Internetpolizei oder sonst irgendwie? Haben dann sehr, sehr schnell feststellen dürfen, dass eigentlich flächendeckend auf allen Plattformen das einen sehr, sehr großen Zuspruch gab immer. Nicht nur Zuspruch, sondern auch Unterstützung, so dass wir da wirklich willkommen geheißen worden sind und auch von diesen jungen Menschen unterstützt worden sind, uns da in diese Strukturen reinzuarbeiten und reinarbeiten zu können. In Sachen, die wir da zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht kannten, an Organisationsstrukturen, die es da teilweise von jungen Menschen im Internet schon gibt, die sich da vernetzt haben miteinander, wo wir mit reingenommen worden sind und so. Das war ein sehr, sehr guter Start an dem Punkt, muss man sagen.
Kannst du uns vielleicht mal so ein paar Beispiele geben, wo ihr dann auch diesen Jugendlichen helfen könnt? Also was sind so häufige Fragestellungen, mit denen die Leute auf euch zukommen?
Also wie ich gerade vorhin schon gesagt habe, das ist natürlich sehr unterschiedlich, hängt oft davon ab, auf welchen Plattformen man ist, auch was man so als Themenbereich ein bisschen bespielen möchte, gerade auf Discord oder sowas gibt es natürlich ganz viele Bereiche, wo ganz klar ist, da geht es um das Thema Einsamkeit, da geht es um das Thema psychische Gesundheit, da geht es um das Thema Schule oder sowas. Und je nachdem natürlich, in welchen Bereich, in welche Sparte in Anführungszeichen man da reingeht, wird man natürlich den ein oder anderen Schwerpunkt sehr viel öfter haben. Was man aber ganz klar sagen kann, ist, dass das Thema psychische Gesundheit wenn nicht sogar der Dauerbrenner bei allen Kollegen und Kolleginnen ist, weil ganz, ganz viele dieser Themen und Beratungsbedarfe, die wir da haben, darauf zurückzuführen sind. Wie gesagt, von Problemen in der Familie, wenn Leute irgendwie über gewisse Themen nicht zu Hause sprechen können, gerade im Bereich geschlechtliche Identität oder sowas, ist das natürlich oft noch ein sehr schambehaftetes Thema, was man vielleicht zu Hause oder im Freundeskreis oder so nicht ansprechen kann oder möchte. Und dann wird es natürlich auch schon eng, weil wem erzählt man das denn dann, wie es einem geht? Da geht es dann oft sehr, sehr schnell ins Internet und dann ist es natürlich gut, wenn man neben Peers, also Gleichaltrigen, mit denen man sich da austauschen kann, natürlich auch Fachkräfte hat, auf die man zurückgreifen kann, wo man sehr, sehr schnell, niederschwellig und natürlich auch zum Großteil anonym professionelle Beratung bekommen kann, wie bei uns. Und das ist natürlich der Vorteil, dass wir da sehr, sehr wenig Daten abfragen. Also eigentlich so gut wie gar keine, außer es gibt irgendwelche für diesen konkreten Fall dann relevanten Daten, die wir irgendwie wissen müssten, gerade wenn es um den Bereich Therapiestellensuche oder sowas geht, dann müssen wir natürlich ein grobes Postleitzahlengebiet wissen. Aber ansonsten müssen die Leute uns nicht sagen, wer sie sind, woher sie sind, wie alt sie sind, was für ein Geschlecht sie haben, ist eigentlich im Normalfall nicht relevant für uns.
Jonas, wenn wir uns das nochmal anschauen, was Tobias auch gerade erzählt hat, und es auch viel um psychische Gesundheit geht, dann gibt es da ja auch verschiedene, ich nenne es mal Eskalationsstufen. Wo zieht ihr denn da die Grenze, wo ihr sagt, bis hierhin können wir virtuell helfen und ab dem Moment müssen wir jetzt vorsichtig sein, und sagen, hier würden wir jetzt eher empfehlen, zum Beispiel einen Psychologen aufzusuchen, einen Psychotherapeuten aufzusuchen, irgendeine Art von Hilfsorganisation aufzusuchen. Ist wahrscheinlich auch gar nicht so einfach pauschal zu sagen, weil die Grenzen wahrscheinlich irgendwo auch fließend sind. Aber habt ihr da sowas wie ein definiertes Regelwerk oder ähnliches, wo ihr sagt, das ist das Framework sozusagen, an das wir uns halten müssen?
Ja, also Daniel, einen Punkt hast du gerade schon angesprochen. Psychologen, also wir sind keine Therapeuten, wir sind in einer beraterischen Tätigkeit aktiv und das vermitteln wir auch in den Gesprächen und stellen das einfach auch klar, so dass junge Menschen auch wissen, okay, da können wir die Digital StreetworkerInnen helfen und da dann vielleicht nicht mehr. Und an dem Punkt knüpfe ich gleich nochmal an, aber noch der zweite Aspekt dazu, wir sind keine Kriseninterventionsstelle. Auch das kommunizieren wir und wenn wir mit jungen Menschen chatten zum Beispiel, wo es den Anschein hat, okay, das könnte zu einer Krise führen oder die Person, die befindet sich vielleicht gerade in einer Krise, dann würden wir auch zum Beispiel auf in Bayern hier auf den Krisendienst verweisen, einfach nochmal auf professionalisierte Strukturen, die eben nochmal ganz genau geschult sind, mit solchen Situationen auch umzugehen. Nichtsdestotrotz kann es natürlich mal passieren, dass auch wir einen Jugendlichen beraten, der sich schon in der Krise befindet. Und ab dann wird es natürlich schwierig, das pauschal zu beantworten. Aber wir organisieren für die StreetworkerInnen verschiedenste Fortbildungen. Und eine davon ist eben zum Beispiel auch der Umgang in solchen Situationen gewesen. Also wie kann ich mich denn dann auch verhalten? Genau.
Wie sehen denn da die Schnittstellen auch bei euch aus hin zu anderen Hilfsangeboten, hin zu anderen Organisationen, wo ihr dann sagen könnt, okay, wir haben vielleicht ein Set an Kontaktdaten, wie auch immer, an Organisationen, wo wir sagen können, dieses und jenes Problem taucht hier auf und wir würden dir jetzt mal empfehlen, wende dich an die Leute und vielleicht gibt's da sogar sowas wie eine direkte Übergabe, wie auch immer, was auch immer. Also gibt's da Schnittstellen und wenn ja, wie sehen die aus?
Genau, also ein ganz wesentlicher Bestandteil dieser Digital Streetwork-Tätigkeit ist einfach auch die Netzwerkarbeit und Kenntnis zu haben über die Hilfsstrukturen, die es so gibt in der, also im Bezirk. Die StreetworkerInnen sind in der Regel für bayerische Bezirke zuständig, aber auch deutschlandweit übergreifend, so dass wenn Themen auftreten, wo es einfach eine spezialisierte Fachstelle braucht, dass man die auch kennt. Und idealerweise kennt man auch jemanden in dieser Fachstelle, einfach um im Rahmen von einer begleiteten Verweisberatung junge Menschen den Weg einfach möglichst kurz zu halten zu dieser Hilfsstruktur hin. Und das ist so, dass wir da nicht nur darauf verweisen und sagen, hey du, da kannst du hingehen, sondern dass wir diesen Prozess dabei auch begleiten. Also die spezialisierte Beratung, das übernimmt dann zum Beispiel der Psychologe. Aber wir sind schon noch, falls der junge Mensch das möchte, einfach noch als Bezugsperson auf diesem Weg mit dabei. Und wir haben auch feste Kooperationspartner im Projekt, das ist zum Beispiel die Suizidpräventions-Chat-Stelle U25. Kann der Tobi bestimmt noch ein, zwei Worte dazu sagen. Aber da kennen wir dann auch die Leute und wissen auch, okay, wir haben jetzt einen Jugendlichen, das wäre eine gute Stelle, die an dieser Stelle im Gespräch besser weiterhelfen kann als wir vielleicht und können den Weg dann zu dieser Stelle auch nochmal kurz halten, weil wir die Person eben auch kennen und mit ihnen zusammenarbeiten.
Ja, genau, wie es der Jonas schon gesagt hat. Also ein großer Teil ist einfach Netzwerkarbeit, deswegen diese Aufteilung in die Bezirke. Was da ganz starke Kooperationspartner oder Kooperationsstellen für uns sind, sind einerseits für Bayern, für den Bayern-Bezug, die Krisendienste, weil die einfach in Bayern da ein super Netzwerk mit einer durchgängigen Erreichbarkeit auch haben. Dann die U25-Stelle von der Caritas, die der Jonas gerade schon erwähnt hat, die sich eben mit Peer-Beratung Menschen mit Suizid Gedanken stark macht und zum Beispiel auch die Meldestelle Respect, die sich für Menschen, die irgendwelche Art von Hass oder Hetze im Netz mitbekommen oder selbst erfahren haben, einsetzt. Das sind so gute Partnerstellen, die wir da einfach auch, mit denen wir zusammenarbeiten, wo wir auch einen Austausch pflegen und das ist einfach auch wichtig, dass wir da eben weiter vermitteln können. Und auch diese Begleitung, die du jetzt gerade, Daniel, schon angesprochen hast, auch das funktioniert natürlich bis zu einem gewissen Grad. Also wir können natürlich dann sagen, es gibt hier Fachstelle XY, gehen wir mal einfach von der Therapiestelle aus, die man dann da gefunden hat, dass man dann zum Beispiel die jungen Menschen dabei begleitet, dann Anschreiben hinzuschicken, diese Mail zusammen formuliert und sowas. Und dann auch noch den Schritt weiter, sollte dann das funktioniert haben, dass es dann zum Beispiel auch über eine Schweigepflichtsentbindung, weil wir stehen alle unter Schweigepflicht, geht, dass wir uns zum Beispiel dann auch mit dieser Therapiestelle über diesen jungen Menschen unterhalten können und so zum Beispiel auch Synergieeffekte nutzen können, wie man das Ganze möglichst effektiv und für diesen Menschen eben ja möglichst gut gestalten kann, damit das vorwärts geht. Weil wir haben den Zugang bereits, haben vielleicht auch schon Informationen über den längeren Kontakt, den wir mit dieser Person haben, die vielleicht die Therapiestelle mit einer Stunde in der Woche über einen sehr, sehr langen Zeitraum sammeln müsste. Und so kann man das einfach auch nutzen, um das da zu ergänzen. Aber sowas geht natürlich eben nur, wenn wir da im Zuge dessen von unserer Schweigepflicht entbunden werden, weil wir sonst da natürlich in diesem Thema mit drin sind.
Tobias, dazu vielleicht noch eine technische Frage aus Interesse. Wie macht ihr das denn genau auf sozusagen der Tool-Seite? Also wenn es jetzt darum geht, auch jemanden länger zu betreuen. Du hast eingangs gesagt, ihr seid auf ganz vielen verschiedenen Netzwerken, Plattformen unterwegs. Das stelle ich mir im ersten Moment erstmal wahnsinnig herausfordernd für euch vor, genau zu wissen, wenn jetzt jemand da ist, den ihr über einen längeren Zeitraum begleitet, zu wissen, okay, ich habe den einen in dem Tool, den anderen habe ich da und den habe ich dort kennengelernt, da habe ich vielleicht eine Chat-Historie, da habe ich vielleicht keine.
wie auch immer, also wie organisiert ihr das? Und gibt es da irgendwie einen Weg, wo ihr sagt, ab einem gewissen Punkt versuchen wir die Leute dann auf ein Tool XY hinzuleiten, damit darüber die Kommunikation stattfindet? Oder wie macht ihr das?
Ja, also dazu gleich mal von vornherein. Man wird auf jeden Fall multitaskingfähig in diesem Job, das ist ganz klar. Was wir machen, also grundsätzlich, wir sind eben auf diesen jungen relevanten Plattformen. Das ist ja der Sinn der Übung, dass wir dort sind, wo junge Menschen bereits sind, sodass die Hürde, uns anzusprechen, möglichst niedrig ist. Wenn sich daraus dann so ein Beratungssetting ergibt, dass jemand mit uns in Kontakt tritt oder sowas, dann gibt's bei uns ganz am Anfang dieses Gesprächs, dieses Chats oder wie auch immer dann eben die Kommunikationsform ist, einen Datenschutzhinweis, der darauf hinweist, dass diese Plattform, auf der wir uns gerade befinden, wie der Beispiel Discord, nicht datenschutzkonform ist und dementsprechend solche Chats theoretisch ausgewertet werden könnten. Wir empfehlen dann immer den Wechsel auf eine sichere Plattform. Das ist in unserem Fall jetzt, den wir noch nutzen, Signal, weil das einfach durch End-zu-End-Verschlüsselung etc. da eine sehr, sehr datensichere Variante ist. Aber dieser Wechsel ist natürlich freiwillig. Und wenn die jungen Menschen sagen, nein, möchte jetzt auf Plattform XY weiter mit dir schreiben, dann ist auch das von uns akzeptiert und dann wird diese Beratung dort stattfinden, auch wenn wir die jungen Menschen eben im Vorfeld darauf hingewiesen haben. Genau, also wie gesagt, da ist dieser Wechsel oder dieser Vorschlag auf Signal zu wechseln eben auch mit der Begründung, warum dem so sein sollte. Aber ob das angenommen wird oder nicht, ist wie unser gesamtes Angebot natürlich freiwillig.
Vielleicht kann man da noch ergänzen, dass also wir richten uns natürlich auch nach den Plattformen, wo die Jugendlichen sagen, hey, da will ich jetzt beraten werden. Wenn man sagen würde, nee, nur auf Signal oder auf einem anderen sicheren Kommunikationskanal, dann würde man die einfach auch verlieren und die Schwelle wieder hochsetzen. Aber wenn das Beratungsgespräch dann eben beispielsweise auf Discord stattfindet, dann sensibilisieren wir schon auch für eine Kommunikation, die datenbewusst ist. Also, dass man, wenn man sensible Inhalte erzählt, dass man da einfach auch ein bisschen drauf achtet und dass eben alles, was auch Personenbezug hat, dass das so lange aus dieser Beratung rausbleibt, bis es irgendwie auch wirklich notwendig ist, weil man eben zum Beispiel, wie es der Tobi vorhin geschildert hat, weil es um eine Therapieplatzsuche geht und dafür braucht man halt zumindest den groben Wohnort der Person. Aber wir achten da schon auch drauf, dass wir da einfach datensensibel nochmal zum einen selbst kommunizieren, aber auch die jungen Menschen ein bisschen für diese Unsicherheit, die es dann einfach in dem Moment gibt, sensibilisieren, dass die das auch auf dem Schirm haben.
Jonas, du hast vorhin gesagt, das ganze Projekt ging los während der Pandemie oder auch im Zuge der Pandemie. Wie würdest du denn sagen, hat sich eure Arbeit seitdem verändert? Also ist es heute eine andere Art von Anfragenflut zum Beispiel als während der Pandemie? Haben sich Fragestellungen verändert? Haben sich Herausforderungen verändert? Wie auch immer. Also was hat sich seit der Pandemie verändert und was war in der Pandemie nochmal speziell oder anders?
Ja, also was sich seit der Pandemie verändert hat, was man relativ klar sagen kann, ist, dass es in der Pandemie eine hohe Nachfrage gibt. Und jetzt gibt es eine sehr hohe Nachfrage. Das hat sicherlich auch damit zu tun, dass das Projekt einfach auch bekannter geworden ist mit der Zeit. Aber wir haben wirklich wahnsinnig große Nachfrage nach diesen Beratungsgesprächen. Ich müsste wahrscheinlich aus dem Kopf wissen, aber ich weiß es jetzt gerade nicht. Aber letzter Stand unserer Auszählung war, dass wir über 7000 Kontakte mit jungen Menschen hatten und über 3000 Beratungsgespräche in diesem Zeitraum. Und die werden nicht etwa dadurch limitiert, dass es keine Nachfrage mehr gibt quasi oder junge Menschen nicht mehr sagen, boah, ich würde das Angebot gerne nutzen, sondern dass natürlich wir irgendwann auch personell an Grenzen stoßen. Und wenn man das jetzt thematisch einmal betrachtet, da könnte man sagen, es hat sich vielleicht gar nicht so viel verändert, wie man meinen könnte, sondern manche Dinge sind irgendwie auch gleich geblieben, denn vor allem aufgrund der Kontaktbeschränkungen war natürlich das Thema Einsamkeit während der Pandemie ein sehr großes. Also junge Menschen, die irgendwie den Anschluss zu Peers verloren haben und keinen Kontakt mehr haben. Vielleicht haben die zwischendurch auch noch den Wohnort gewechselt oder haben angefangen zu studieren und konnten dann diese Kontakte nicht knüpfen. Und das ist etwas, was jetzt mit dem Ende der Kontaktbeschränkungen ja nicht weggegangen ist. Diese Einsamkeit und auch diese Schwierigkeit, Anschluss zu finden, wieder Kontakte zu knüpfen, das ist was, das begleitet uns in den Beratungsgesprächen nach wie vor. Und oftmals wird es auch dadurch nochmal verstärkt, dass dann selbst Initiativen ergriffen werden, um vielleicht wieder Anschluss zu finden. Aber das klappt halt nicht immer auf Anhieb. Und das ist dann was einfach zusätzlich nochmal auf das ohnehin schon starke oder präsente Gefühl der Einsamkeit wirkt. Und dadurch verstärkt sich es nochmal. Und dadurch gibt's dann auch einfach noch weitere Rückzugsprozesse. Also ich bin dann zum Beispiel noch mehr auf dieser Plattform online, weil dort für mich es halt einfacher ist, Kontakte zu knüpfen. Aber kann der Tobi wahrscheinlich auch nochmal aus der direkten Beratungserfahrung ergänzen. Aber auch gerade das Thema Einsamkeit ist war während der Pandemie da und ist nicht weg und wird uns sicherlich auch noch eine ganze Weile beschäftigen.
Ja, also kann ich genauso wiedergeben, auch vielleicht mit einem Fall, den man so ein bisschen erzählen kann. Also ich habe seit relativ Anfang des Projekts eine Person bei mir in der Beratung, die sich bis heute weiterzieht. Also das ist ein sehr, sehr langer Fall schon. Und da war es eben genau so, dass das eine Person war, die relativ zurückgezogen schon gelebt hat, studiert hat damals und natürlich alles online stattgefunden hat. Das Studium war komplett online und es war eh schon eine relativ introvertierte Person. Das war dann natürlich, sag ich mal, ist das alles auf fruchtbaren Boden gefallen, sich noch mehr zu Hause einzuigeln, dann in der Großstadt das Essen nur noch mit dem Lieferservice kommen zu lassen und so quasi jede mögliche oder ja jede potenzielle Kommunikation nach draußen oder jeden Weg nach draußen zu vermeiden. Und sowas führt natürlich über kurz oder lang oder kann über kurz oder lang natürlich auch zu einem krankhaften Verhalten führen, was natürlich dann einfach schädigend für diese Person ist. Und genauso kam es dann halt leider auch. Und das war jetzt ein sehr, sehr langer Weg, das wieder rückgängig zu machen und auf einen guten Weg zu führen mit Therapieplatzsuche und jetzt im Klinikaufenthalt und so weiter und so fort. Also da redet man schon über sehr, sehr viele Schritte, die da nacheinander kommen und auch kommen müssen und auch wieder Rückschläge, die da mit reinspielen, deswegen sich so eine Begleitung eben dann auch sehr, sehr lange ziehen kann.
Jetzt beschäftigen wir uns ja in der Stiftung ganz intensiv mit Kindern aus dysfunktionalen Familien, die eben in den Familien mit Problemen zu kämpfen haben. Wie ist denn eure Wahrnehmung solcher Themen? Also ich kann mir vorstellen, dass gerade sowas ja auch gerne in so einem Format besprochen wird, weil es eben nicht die Kontaktaufnahme mit Freunden erfordert, die ja auch irgendwie vielleicht dann die Eltern kennen oder Verwandte, wo die Beziehung ja zu den Eltern auch da ist, sondern dass man in solchen Fällen auf einen anonymen Kanal zurückgreift, weil man da eben nicht diese Konfrontation dann auch hat in direkter Form.
Ja, richtig. Also ist mit Sicherheit auch ein Bestandteil unserer Arbeit, dass wir immer wieder mit Leuten aus solchen Familienverhältnissen zu tun haben, wo man das auch wahrnimmt und wo man das auch so als Hauptproblem geschildert bekommt, dass es da in irgendeiner Art und Weise eben hapert an manchen Stellen. Das geht dann natürlich von, ich sage jetzt mal, Reibereien aus der Jugendphase, die halt so zu einem gewissen Teil auch normal sind, die, denke ich, jeder von uns erleben durfte. Natürlich auch zu Dingen, die einfach langfristig eine Gefährdung darstellen oder irgendeiner Art und Weise einen negativen Einfluss darstellen. Und das sind schon Sachen, die auch online sehr, sehr schnell oder schneller geäußert werden, als sie vielleicht in einem anderen Rahmen geäußert werden, weil eben dieses Schamgefühl nicht da ist. Man muss sich jetzt nicht persönlich irgendwo offenbaren, wie schlecht es einem gerade eigentlich geht. Und so hat man da relativ schnell einen Zugang eben, um Leute zu finden, denen man das erzählen kann, unter anderem eben dann auch wieder uns. Das ist eben wieder dieses Ding. Es gibt einen großen Bereich im Internet, wo einfach auch eine Peer-Beratung stattfindet, wo sich auch dann Leute mit gleichen Themen oder sowas finden und da auch untereinander austauschen. Und genau bei sowas sind dann wir eben als professionelle AnsprechpartnerInnen mit dabei, um da bei Bedarf dann Hilfestellung anzubieten und auch bieten zu können.
Wir nehmen wahr, dass und auch in ganz vielen anderen Gesprächen, die wir in dem Format hier geführt haben, dass die Offenheit generell über mentale Gesundheit zu sprechen, generell über psychische Probleme zu sprechen, mit der Pandemie wahnsinnig zugenommen hat und dass wir da alle viel offener geworden sind, auch über eigene Probleme zu sprechen und die nicht mehr ganz so stigmatisiert sind, wie sie mal waren. Ist das eine Entwicklung, die ihr auch wahrnehmt, also gerade auch bei jüngeren Leuten?
Das ist mit Sicherheit eine Entwicklung, die wir so mit wahrnehmen. Wir haben natürlich jetzt aus diesem Online-Kontext heraus keine Vergleichswerte zu vor der Pandemie. Das muss man natürlich ehrlicherweise dazu sagen. Wie gesagt, wir sind September 21 gestartet. Das heißt, wir haben nur noch die Ausläufer der eigentlichen Pandemie mitgenommen. Aber aus dem, was wir mitbekommen, ist es ein sehr, sehr großes Thema, weil natürlich auch diese ganzen Thematiken über den Pandemiezeitraum natürlich auch insgesamt zugenommen haben und das noch in Kombination damit, dass darüber jetzt einfach ein bisschen mehr gesprochen werden kann und wird, ist das natürlich einfach so, dass es mehr in den Fokus gerät. Ist ja auch, sage ich mal, in den Medien und auch in der Politik spürbar, dass sich mit diesem Thema auseinandergesetzt wird, mit der Einsamkeit von jungen Menschen, mit psychischer Gesundheit etc., dass das einfach auch in den Fokus geraten ist. Und das ist auch gut und wichtig so und das ist eben einer der Punkte, wo wir sehr, sehr gut einhaken können und so ergänzend zu anderen, ganz, ganz vielen anderen Akteuren natürlich, die sich um junge Menschen kümmern, da auch unseren Beitrag dazu leisten können, dass das aufgefangen werden kann.
Jonas, Jetzt haben wir vorhin schon gesprochen über die Schnittstellen und auch Situationen, in denen dann weitere Hilfe in Anspruch genommen werden soll. Ihr könnt es natürlich nicht forcieren, aber könnt natürlich Empfehlungen abgeben. Wie ist denn das Feedback, was ihr da auch aus der sozusagen Community eurer Klienten sozusagen, also der Leute, mit denen ihr kommuniziert, mitbekommt, wenn es dann auch darum geht, sich zum Beispiel tatsächlich einen Therapieplatz zu suchen, tatsächlich sich auch hier in Behandlung zu begeben. Wie steht es denn da um die Versorgungslage und wie schnell kann diesen Leuten dann auch tatsächlich geholfen werden? Wie ist da so das Feedback, was bei euch dann auch zurückkommt auf solche Empfehlungen sozusagen?
Ja, also ich glaube, es ist kein Geheimnis, wenn man sagt, dass es zu wenig Therapieplätze beispielsweise gibt. Grundsätzlich ist es natürlich so, dass wenn ich ein Problem habe und dieses Problem für mich sehr akut ist, dann möchte ich möglichst schnell eine Lösung dafür. Das ist aber was, gerade beim Thema Therapieplatz, was es in der Regel nicht von heute auf morgen geht, sondern was ein Prozess auch ist. Und dafür muss man natürlich auch ein Stück weit sensibilisieren. Aber wir versuchen natürlich schon auch zu begleiten auf diesem Weg bis dahin. Also wir können nicht therapieren und wir stößen natürlich an Grenzen, aber was wir sehr gut können, ist halt zum Beispiel zuhören und einfach auch Ansprechpartner sein. Und oftmals ist es ja auch so, dass die Person einfach keinen Ansprechpartner, keine Ansprechpartnerin hatte oder das nicht so wahrgenommen hat. Und genau, der Weg, der ist mal kürzer, mal länger, aber man muss dann natürlich schon auch ein bisschen realistisch sein, dass sowas auch mal dauern kann einfach.
Jetzt haben wir ja gerade im Bereich der Jugendhilfe und der Kinderhilfe auch ganz viele niedrigschwellige Angebote, die eigentlich genau da einsetzen sollten, bevor es eskaliert, bevor es wirklich schlimm wird, um vielleicht auch Eltern entlassen zu können, um Kindern und Jugendlichen zu helfen, einfach ja mit Problemen umzugehen, mit Herausforderungen umzugehen. Und die aber in den letzten Jahren auch immer wieder sehr unter dieser Stigmatisierung leiden mussten. Das ist ja irgendwie dann, da gehört ja dann vielleicht irgendwie zu, oder man vermutet dann immer gleich irgendwie die Nähe zum Jugendamt und das wird ja sowieso grundsätzlich immer als ganz böse eingestuft und als was ganz Schlimmes und so weiter. Hilft eure Arbeit da vielleicht auch ein Stück, um die Stigmatisierung von solchen Angeboten abzubauen, indem ihr auch nochmal erklären könnt, dass das jetzt wirklich nichts Schlimmes, wenn ihr da vielleicht hingeht und zu so einem Jugendhilfeangebot geht und dann auch wirklich da vielleicht diese Tür aufstoßen könnt, dass solche Angebote dann auch besser angenommen werden von der Zielgruppe, die eigentlich erreicht werden soll?
Ja, also ich denke, das ist auf jeden Fall so, dass wir da einfach auch viel Erklärarbeit leisten können und dass, wenn du einen Ersttermin bei einer Therapiestelle oder sowas nimmst oder sowas, dass das nicht gleichzeitig eine Zwangseinweisung, einen Psychiatrieaufenthalt oder sonst irgendwas mit sich zieht, sondern dass es da dann einfach mal darum geht, den ersten Schritt zu machen auf einem für diese Person passenden Hilfeweg in dieses System rein. Und genau da können wir eben über diesen niedrigschwelligen Zugang sehr, sehr viele Bedenken, glaube ich, zerstreuen im Vorweg einfach, weil die jungen Leute natürlich bei uns diese Gefahr nicht haben, dass sie in irgendeine Bedrängungslage kommen und jetzt irgendwas machen müssen, weil wenn sie nämlich dann merken, das ist für sie jetzt nicht gut, diese Beratung, die sie jetzt mit uns da gerade haben, dann schließen sie dieses Chatfenster und dann ist das Ganze ein freiwilliges Angebot, das an der Stelle auch wieder beendet wird. Wir werden dann bei solchen Sachen vielleicht mal noch einmal nachfragen nach einer gewissen Zeit, ob sich denn da noch mal was ergeben hat oder ob da noch Bedarf da ist. Aber wenn da keine Reaktion kommt oder auch einfach geäußert wird, dass die jungen Leute da jetzt kein Interesse dran haben, dann ist das auch okay für uns und dann haben wir da keinen weiteren Auftrag in dem Sinne. Und ich glaube, das gibt einfach auch eine gewisse Sicherheit, dass man eben da nicht in irgendein Bedrängnis kommen kann, in unserem Fall.
Wenn ihr zum Abschluss beide nochmal einen Wunsch äußern dürftet, wenn ihr euch mal eure Arbeit der letzten Jahre Revue passieren lasst, wenn ihr überlegt, welche Missstände, welche Probleme, Herausforderungen ihr dabei vielleicht erlebt habt, gesehen habt, mitbekommen habt, wenn ihr etwas ändern könntet an unserem, nennen wir es mal, Versorgungssystem für Kinder und Jugendliche, die mit verschiedensten Herausforderungen zu kämpfen haben. Was würdet ihr ändern? Was würdet ihr euch wünschen? Was sollte sich verbessern? Vielleicht, Jonas, du zuerst.
Ja, also ein Punkt, an dem sich was ändern muss und an dem man immer wieder zurückkehrt, weil er so grundlegend ist, ist einfach auch die Finanzierung von solchen Angeboten wie unserem. Digital Streetwork ist jetzt bis Jahresende erstmal befristet. Wir sind guter Dinge, dass es danach fortgeführt wird, aber ich weiß es eben nicht. Und Das gilt nicht nur für unser Projekt, sondern, glaube ich, für viele Stellen, die im Bereich der Jugendarbeit, der Sozialarbeit, dass die einfach auch befristet sind, die aber wahnsinnig wichtig sind und wo eine Kontinuität auch wahnsinnig wichtig ist. Weil wir können jetzt nicht dem Klienten irgendwie sagen, so Mitte Dezember, ja, wir können jetzt nicht mehr mit dir schreiben, weil wir können es vielleicht im Januar nicht mehr fortführen. Da muss natürlich eine Kontinuität da sein. Und Digital Streetwork ist einfach auch ein neues Arbeitsfeld, das einfach auch noch weiter braucht, um sich zu entwickeln. Und um viele Entwicklungsschritte vollziehen zu können, braucht man aber auch erstmal eine Perspektive. Und deswegen ist ein ganz wichtiger Punkt einfach auch eine auskömmliche Finanzierung mit Perspektive in die Zukunft für unseres und für viele weitere Angebote der Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit. Und wenn ich, also was ich mir auch noch wünschen würde, wäre, dass man noch mehr schafft, eine Zusammenarbeit von Online- und Offline-Strukturen zu schaffen und das auch zu etablieren, weil das letztlich auch die Arbeit an der Schnittstelle ist und dass eine der beiden Seiten einfach auch an Grenzen kommt. Also wir kommen zum Beispiel dann an Grenzen, wenn ein Jugendlicher sagt, hey, kannst du mich bitte zu meinem Gerichtstermin mitbegleiten? Das können wir nicht leisten, weil wir sind zwar 14 Streetworker in einem Projekt, was erstmal viel klingt, aber wenn man diesen gesamten Dienstbereich Bayern sich ja mal anschaut, dann ist es plötzlich gar nicht mehr so viel. Das wäre natürlich ein guter Punkt, an dieser Schnittstelle eben auch mit Offline-Strukturen zusammenzuarbeiten. Und dafür braucht es aber auch eine Perspektive. Also da schließt sich der Kreis eigentlich wieder. Denn das sind einfach auch Prozesse, die brauchen Zeit. Und genau, das würde ich mir wünschen, auch vor dem Gesichtspunkt natürlich, dass wir haben jetzt vorhin digitale Lebenswelten gesagt und Online-Lebenswelten. Lebenswelten, ich würde da nicht so eine klare Unterscheidung treffen, weil junge Menschen unterscheiden auch nicht zwischen ihren Online-Kontakten und ihren Offline-Kontakten, sondern das ist einfach was, das gehört zusammen. Und deswegen, glaube ich, müssen so Angebote, oder vielleicht gar nicht so die Angebote, aber diese ganzen Angebotsstrukturen, die sollten, glaube ich, auch ein bisschen ganzheitlicher gedacht werden. Da braucht es einfach auch eine Zusammenarbeit von Online-Strukturen, Offline-Strukturen und vielleicht auch so weit, dass man am Ende gar nicht mehr die Unterscheidung machen muss, wer jetzt eigentlich für was zuständig ist.
Tobias, das könntest du wahrscheinlich alles unterschreiben, schätze ich mal.
Das kann ich so unterschreiben, ja. Aber nachdem der Jonas jetzt die Frechheit besessen hat, zwei Wünsche zu äußern, werde ich das jetzt auch machen.
das war nur ein Wunsch, das gehört zusammen.
Okay. Wie lange war dein Wunschzettel früher immer?
Ich würde jetzt an dieser Stelle gerne da nicht drauf antworten. Das ist Privatsache, mein Wunschzettel.
Okay. Also wenn ich mir jetzt zwei Dinge aussuchen dürfte, dann wäre es einerseits eine möglichst weitreichende Flächendeckung von solchen niederschwelligen Online-Angeboten, weil das einfach zur heutigen Zeit dazugehört. Diese sämtliche Social-Media-Plattformen, die von jungen Menschen genutzt werden, sind Bestandteil der heutigen Gesellschaft. Und das wird auch über einen langen, wenn nicht unendlichen Zeitraum so bleiben, dass das irgendwie dazugehört. Und dementsprechend muss sich da auch das ganze Sozialsystem mitentwickeln. Und da sind wir eben eine dieser Mitentwicklungen. Wenn ich mir jetzt das vorstelle, dass sowas dann zum Beispiel nicht nur in einem Bayern, also Landesfokus gedacht wird, sondern in einem deutschlandweiten Fokus oder sowas oder eben auf alle Bundesländer ausgeweitet wird, dann wäre das natürlich ein super Ding, was viel mehr Menschen erreichen könnte, als wenn wir nur für Bayern zuständig sind, aber natürlich das Internet nicht an der bayerischen Landesgrenze aufhört und wir dementsprechend auch, sage ich mal, junge Menschen außerhalb mit in unseren Beratungen mit drin haben. Das ist natürlich so in der Natur der Sache und dementsprechend wäre es natürlich schön, wenn sowas flächendeckend wäre. Und der zweite Wunsch wäre einfach ein niederschwelliger Zugang zu den entsprechenden Hilfsangeboten dann vor Ort, weil wie gesagt, wir sind keine Therapeuten, keine Therapiestellen oder sonst irgendwas und wir sind auch nicht das Arbeitsamt oder sonstiges, sondern da einfach Möglichkeiten zu geben, wie junge Menschen im Rahmen ihrer Möglichkeiten da schnell an solche Sachen rankommen, sie einen Überblick verschaffen können, was brauche ich, was gibt's überhaupt. Weil momentan machen wir das natürlich in jedem Einzelfall immer und überprüfen sowas, was ist das passende Konstrukt dafür. Das muss natürlich zu einem gewissen Teil auch immer individuell sein. Aber da zum Beispiel zentrale Anlaufstellen, wie finde ich einen Therapieplatz, wo sind Plätze frei, das gibt's an manchen Stellen schon bei den kassenärztlichen Vereinigungen und so weiter, aber leider auch dann wieder nicht flächendeckend und da ist mit Sicherheit noch Potenzial, da wo ein bisschen mehr einfach auch auf die Bedarfe von den jungen Menschen eingegangen werden kann.
Wenn wir schon bei Wünsch dir was sind, da hake ich nochmal dran, dann habe ich einfach noch einen Wunsch. Also das ist Tobis Wunsch, ich würde ihn nur ergänzen, weil Tobi hat es gesagt, deutschlandweit, ich würde deutschsprachiger Raumweit gern sagen. Ich weiß, dass es zum Beispiel aus oder in Österreich auch Überlegungen gibt, Digital Street Work umzusetzen. Da stellen sich natürlich so ganz grundlegende Fragen. Jetzt sind wir schon wieder bei der Finanzierung und da sind wir jetzt einfach, weil natürlich bisher diese Jugendhilfsstrukturen eher lokal oder regional gedacht werden, aber das Internet funktioniert ja nicht so. Also ich bin mit einem Mausklick in Österreich und oder in Salzburg und in Salzburg kommt man mit einem Mausklick nach München sozusagen. Genau, da wäre es natürlich wünschenswert, wenn da einfach auch die Strukturen sich dahingehend, das wird sicherlich eine Weile dauern, ne, keine Frage, aber perspektivisch auch so hin anpassen, dass das Internet eben halt auch der grundsätzlich erstmal grenzfreie Raum ist, der es halt nun mal ist. Und genau, das heißt, wenn wir das nächste Mal sprechen, nächstes Jahr, ist vielleicht ein bisschen früh gefasst, aber dann wäre es natürlich schön, wenn wir sagen könnten, hey, jetzt gibt es einfach auch eine Flächendeckung und dass wir junge Menschen auch dann natürlich weiter begleiten können, wenn die jetzt erstmal nicht in unserem Zuständigkeitsbereich sind. Ich meine, natürlich machen wir denen nicht die virtuelle Tür vor der Nase zu, keine Frage. Also wir schauen dann natürlich schon auch gemeinsam mit denen, hey, was gibt's denn vielleicht für Stellen irgendwie in deiner Umgebung? Und wenn es keine Stellen gibt, dann schauen wir natürlich schon, dass wir da gemeinsam eine Lösung finden. Aber es wäre viel einfacher zu sagen, hey, Digital Streetwork gibt's auch in dem Bundesland, wo du gerade bist oder in dem Land, wo du gerade bist. Und genau, das ist jetzt einfach nochmal zusammengefasst Tobis Wunsch.
Ja, wunderbar. Ich danke euch beiden sehr für eure Zeit und für das interessante Gespräch.
Vielen Dank dir für die Einladung.
Sehr gerne. Sehr gerne wieder dann mit dem aktuellen Stand in ein oder zwei Jahren.
Auf jeden Fall. Danke euch.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Episode des Goldkind-Podcasts gefallen hat, folge uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst. Unter goldkind-stiftung.com findest du weitere Informationen und hilfreiche Tipps und Tricks für die herausforderndsten Situationen des Zusammenlebens.